war mit der Zeit eingesetzt nach dem anderen, ist entstanden und jetzt in dieser Woche Knall auf Fall. Ich war echt bestürzt, dass dieses Gesetz vorgelegt worden ist zur Abstimmung. Ich denke, ihr kennt das Ergebnis auch. Es sind 623 Stimmen abgegeben worden. 63% waren dafür, für die Ehe für alle. 226 waren dagegen. Es hat mich gefreut, dass so viele Abgeordnete dagegen gestimmt haben. Und 20% der Unionspolitiker wollen dieses Gesetz auch anfechten beim Bundesverfassungsgericht. Ich glaube, dass das einen Tiefpunkt in der gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland markiert. Die Sünde wird überhand nehmen, steht in der Bibel. Und ich glaube, das zeigt das sehr deutlich. Eigentlich ist mit diesem Gesetz nur eins noch mehr gekommen, nämlich dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften auch Kinder adoptieren können. Das ist der einzige Vorteil von diesem Gesetz. Alles andere ist ja im Grunde schon längst in Gesetze gegossen worden. Aber das ist etwas, was meiner Einschätzung nach dramatische Folgen für unsere Gesellschaft haben wird. Diese Kinder werden nicht gesund aufwachsen. Können sie gar nicht. Zum gesunden Aufwachsen gehören Mann und Frau, Vater und Mutter. Und das geschieht bei diesen Kindern nicht, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen aufwachsen. Und ich glaube, dass dadurch viele Menschen seelische Probleme haben werden und nicht klarkommen mit ihrem Leben, dass sie Lasten mit sich herumschleppen, die sie nicht bewältigen können. Und ich glaube nicht, dass sich alle darüber wirklich bewusst waren, als sie diese Entscheidung getroffen haben. Ich freue mich über die, die das gesehen haben und die dagegen gestimmt haben. Und ich glaube nicht, dass wir diese Entwicklung aufhalten können, mal ganz ehrlich. Ich habe mich dagegen gewehrt, ich habe zwei Petitionen unterschrieben, ich habe an den Bundestagsabgeordneten geschrieben, den ich damals gewählt habe. Der hat mir auch übrigens auch geantwortet, fand ich gut. Aber ich glaube nicht, dass wir das verhindern können, diese Entwicklung. Die wird weitergehen. Das ist das, was in der Bibel steht. In der letzten Zeit wird die Sünde überhand nehmen und die Gesetzlosigkeit. Also für mich ist das Gesetzlosigkeit, weil natürlich ist es Gesetz geworden, deutsches Gesetz, aber es widerspricht dem Gesetz Gottes, der Bibel, absolut. Ja? In der Bibel werden gleichgeschlechtliche Beziehungen als Sünde bezeichnet. Sage ich ganz deutlich, auch wenn es nicht wörtlich drin steht, überall finden wir im Römerbrief sogar ganz klar, ja, sie haben den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht, ja, und sie werden der Sünde hingegeben werden. Das ist, Gott sagt da ganz klar, so habe ich es nie gewollt und so habe ich es nie gedacht. Deswegen, das ist für mich Gesetzlosigkeit und da streiten wir leider immer fort, weil in der Gesellschaft wird das gepusht, ja, und zwar seit Jahrzehnten. Es geht noch weiter. Ich will da gar nicht jetzt weiter drauf eingehen. Mir geht es eigentlich um was anderes. Wir als Kirche, als Gemeinde haben einen Auftrag. Und den sollen wir wahrnehmen. Und ich glaube, dass das mit ein Auftrag ist, sich um Menschen zu kümmern und ihnen einen Raum zu bieten, wo sie heil werden können. Deswegen einen Raum für Heilung schaffen. Das ist so, das sehe ich als einen Auftrag für uns als Gemeinde. Und darum geht es eigentlich, was haben wir für eine Vision als Gemeinde? Welche Rolle haben wir als Gemeinde? Welche Aufgabe haben wir als Gemeinde? Wir sehen Not in dieser Welt, nicht nur jetzt ad hoc seit diesem Gesetz, sondern wir sehen das auch vorher schon. Es gibt auch viele andere Dinge, die die Menschen Last machen und die ihr Leben beschweren. Das ist gar keine Frage. Und ich glaube, dass wir als Christen eine Antwort darauf haben, nämlich Jesus. So, wir müssen aber uns als Gemeinde unsere Rolle finden. Was ist unsere Rolle dabei? Welche Aufgabe haben wir? Wir können nicht aller Not in der Welt begegnen. Das können wir nicht, das schaffen wir nicht. Also welches ist unsere spezielle Aufgabe? So, und wir haben bei unserem Church Basics Seminar, wo wir als Gemeindeleitung hinfahren, beim letzten Mal eins erkannt. Und zwar, dass wir als Gemeinde noch nie eine richtige Vision hatten. Das wird vielleicht den einen oder anderen überraschen. Aber ja, das ist das. Ich bin ja seit 9 Jahren in dieser Gemeinde. Ich habe also die Gemeinde ja nicht so von Anfang an mitgekriegt, aber ich habe, als ich gekommen bin, durchaus gefragt, so was war vorher, was ist die Geschichte der Gemeinde, was ist dort auch an Prophetien gekommen, was ist an Festlegungen da gewesen und so weiter. Und ich habe nie wirklich etwas von einer Vision gehört, die die Gemeinde antreibt. So, manchmal ist es so, dass solch eine Vision verloren geht, wenn ein Pastorenwechsel da ist. Ja, dass der erste Pastor eine Vision hatte, ja, und dann mit dem Pastorenwechsel geht das irgendwann verloren. Aber ich habe es nicht gefunden, dass da irgendwas mal gewesen ist. So. Ich weiß, dass wir als Gemeinde eine gute Arbeitsbeschreibung, ich nenne es mal so, eine gute Arbeitsbeschreibung hatten, oder auch immer noch haben, die für uns gilt. Hängst du mal das oder wirfst du mal das Bild, wir wollen an. Einige von euch kennen dieses Bild noch. Das hat Daniel damals erarbeitet mit der Gemeinde. Ja, wir wollen ehrliche Beziehungen. Wir wollen uns zu dienstbereiten Nachfolgern ausrüsten lassen. Wir wollen Menschen in Wolfsburg und in der Umgebung erreichen. Und im Mittelpunkt steht das Wort Gottes. Und das ist gut und richtig so. Und daran halten wir auch fest. Wir wollen das in keiner Weise jetzt an die Seite schieben und sagen, das war mein Vorgänger und ich will das jetzt nicht mehr. Überhaupt nicht. Das ist gut und richtig so. Aber das ist keine Vision. Das ist eine gute Arbeitsbeschreibung. Und das ist nach wie vor etwas, was wir umsetzen wollen. Eine Vision ist ein Bild der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Dieses Zitat stammt von Bill Hybels. Eine Vision ist ein Bild der Zukunft, was Begeisterung auslöst. Was Vision ist und was sie bewirkt, möchte ich an einem Bild deutlich machen. Hängst du mal das andere, dieses Vision Steinmetz, genau. Könnt ihr das sehen? Ich sage mal bei diesem Bild, bevor ich das weiter erkläre, eine allgemeine Arbeitsbeschreibung würde hier bei diesem Bild lauten, wir gehen liebevoll miteinander um. Wir arbeiten fleißig und ordentlich. Wir machen es für die Stadt und ihre Umgebung. Aber damit ist noch längst nicht klar, was wir eigentlich bauen, oder? Das ist eine Arbeitsbeschreibung, wie wir miteinander umgehen wollen, wofür wir das machen, für wen wir das machen. Ja, aber es ist keine Beschreibung, was wir eigentlich machen. Worum geht es eigentlich? Was wollen wir eigentlich bauen? So, und hier sind 3 Männer gezeichnet da unten und die machen alle dasselbe. Die hauen an einem Stein. Aber der Erste, der sieht nur den Stein, der sieht nur seine Arbeit, der sieht nur gerade das, was er tut. Steine hauen. Ich sage dir, du fängst damit an und wenn du immer nur Steine haust, dann motiviert das dich nicht ganz großartig, weil du siehst immer nur Steine und du siehst immer nur Arbeit. Und wenn du den 500. Stein hast, den du behaust, dann sagst du, ich habe keine Lust mehr. Verstehst du? Das begeistert dich nicht. Steine hauen begeistert dich nicht, oder? Mich wird das jedenfalls irgendwann, vielleicht zu Anfang noch, weil es mal was Neues ist, aber irgendwann ist es ätzend. Und ich wenn ich es dann liegen lasse oder wenn ich dann das nicht mehr so toll mache, dann ist es mir eigentlich auch egal. Ich weiß ja gar nicht, was ich tue. Ich hau nur an Steinen rum. Das ist gut. Das ist der Erste. Das ist seine Sicht. Mehr Sicht hat er nicht. Der Zweite, da ist das schon was anderes. Der sagt, dieser Stein, den ich hier behaue, der wird mal ein Fenster. Ich behaue zwar nur einen Stein, aber ich weiß, wo er hingehört. Das wird mal ein Fenster. und er hat eine Vorstellung davon, wie dieses Fenster aussieht oder aussehen soll. Und deswegen behaut er es sorgfältig. Er möchte, dass dieses Fenster nachher auch ein gutes Bild abgibt. Und deswegen gibt er sich Mühe und das motiviert ihn. Er macht das nicht alleine, es sind ja noch mehrere, da müssen ja noch mehr Steine und da werden vielleicht auch mehrere zusammenarbeiten. Und das schweißt zusammen. Wir bauen ein Fenster, wir machen ein Fenster. Das ist schon besser. Das motiviert und das schafft ein Miteinander. So, und der Dritte, der hat noch ein viel, viel größeres Bild. Der hat nämlich das Bild vom Ganzen. Ich haue nicht nur an einem Stein, ich baue nicht nur ein Fenster, ich baue eine Kathedrale. Ich, kleiner Popel, mit einem Meißel und einem Hammer in der Hand, an einem Stein rumklommen, ich baue eine Kathedrale. Ist das nicht ziemlich überheblich? Das ist überhaupt nicht überheblich, weil dieser Stein gehört in eine Kathedrale. Das ist der Plan. Und wenn er diesen Plan vor Augen hat, dann wird ihn das begeistern. Und dann wird ihn das jeden Tag motivieren. Und wenn das der 500. Stein ist, sagt er, dieser 500. Stein, ich werde ihn sorgfältig behauen, weil der gehört in die Kathedrale. Der hat seinen Platz da. Und wenn ich diesen Stein nicht behaue, dann wird die Kathedrale nicht fertig. Das ist das, was ihn begeistert. Das ist das Bild, was er vor Augen hat. Und das treibt ihn an. Jeden Tag, immer wieder aufs Neue. Und das macht ihm auch Mut, anderen Mut zu machen. Komm, mach, lass uns weitermachen. Ja? Und wenn es nach 5 Jahren immer noch nicht fertig ist, sagt er, komm, wir sind dabei, die entsteht und das wird was. Wir werden es schaffen, wenn wir weitermachen. Lass uns dranbleiben. So, das ist das Bild der Zukunft. Die Kathedrale ist ja noch längst nicht fertig. Sie haben nur das Bild vor Augen, Sie haben das innere Bild vor Augen, Sie haben noch, vielleicht haben Sie Pläne, vielleicht haben Sie eine Zeichnung, aber Sie wissen noch nicht genau, wie es genau werden soll. Aber das ist das, was Sie antreibt. Das ist die Vision. Viel zu groß, um sie sofort umzusetzen. Es braucht Arbeit, es braucht Zeit, aber ich habe den Plan, da will ich hin, das soll was werden. Das ist eine Vision. Und so eine Vision, solch ein Plan, der fehlt uns noch. Oder? Und das haben wir haben das gemerkt und ich eigentlich auch schon seit längerem. Und uns ist bewusst geworden, diese Gemeinde hat noch nie so eine Vision gehabt, die sie nach vorne treibt. Sie hat andere Gründe gehabt. Ganz zu Anfang, als die Gemeinde entstanden ist, da haben sich die Pfingstler hier in Wolfsburg getroffen und haben gesagt, wir wollen zusammen Gottesdienst feiern. Das war ihr erster Grund. Und das ist ja nichts Schlechtes, nichts Verkehrtes, überhaupt nicht. Ja. Aber es war nie irgendwie wirklich so, das wollen wir, dafür sind wir da, dafür hat uns der Herr gesetzt. Er hat gesagt, er hat uns als Pflock in diese Stadt eingeschlagen. Das muss aber einen Grund dafür geben. Wir sind hier, wir haben eine Aufgabe und wir haben, und ich bin überzeugt, es gibt eine Vision für diese Gemeinde. Wir sind gerade dabei, als Gemeindeleitung intensiv dafür zu beten, Herr, zeig uns, was du vorhast. Denn ich bin sicher, der Herr hat einen Plan. Ja, bloß wir haben den Plan noch nicht so wirklich erfasst und gesagt, so das ist es. So, ich habe gerade gesagt, wir haben als Gemeindeleitung uns vorgenommen, beziehungsweise sind dabei zu beten und der Herr hat schon eine ganze Menge gezeigt. Er hat uns vieles gezeigt, was er vorher schon gezeigt hat. Wir sind ja nicht erst seit gestern da und der Herr hat schon immer geredet. Wir haben es bloß irgendwie nicht zusammengefügt oder richtig zusammengefügt oder die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Es gibt so viel, was genau da reinpasst, wo er sagt, genau das ist es und das ist es und das habe ich euch gegeben und so weiter. Und eins möchte ich sage nicht, wir haben jetzt schon die fertige Vision, wir können jetzt schon ein Bild malen. So weit sind wir noch nicht. Und da bin ich auch vorsichtig. Aber wir haben einiges erkannt und eins möchte ich davon noch eben heute Morgen weitergeben. Einen Raum für Heilung schaffen. Das ist das, was er gerade in letzter Zeit uns deutlich gemacht hat. Aber was heißt das, einen Raum für Heilung schaffen? Es geht nicht um ein Gebäude. Wenn man von Raum rede, dann denkt man an ein Zimmer oder ein Gebäude und Saal oder wie auch immer. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwo einen Bauplatz finden und da ein Haus hinbauen und einen Raum schaffen und sagen, das ist der Raum. Darum geht es überhaupt nicht. Ja? Das ist sicherlich nicht verkehrt, einen Raum zu haben. Ich bin froh, dass wir hier sind, gar keine Frage. Aber der Raum, das Gebäude ist es nicht. Sondern es ist ein geistlicher Raum. Ein geistlicher Raum, wo etwas möglich ist. So, ich möchte das mal ein bisschen deutlicher machen. Und zwar in den Evangelien lesen wir von Jesus, wenn er irgendwo hinkam, dann war da ein Raum, eine geistliche Atmosphäre, wo Heilung möglich war, wo Befreiung möglich war, wo Menschen zu ihm gekommen sind, wo der Himmel offen war und der Himmel zur Erde kam. Und Jesus hat immer wieder gesagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. So ist das schon mal aufgefallen, was das eigentlich heißt. Die Herrschaft Gottes ist in dem Moment hier und jetzt. Und das, was Gott im Himmel tut, tut er dann in dem Moment auch hier auf der Erde. Immer da, wo Jesus hingekommen ist, hat er genau das gesagt. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und da war Raum, da war eine Atmosphäre, wo Heilung möglich war. Ich lese nur mal einen Vers als Beispiel. Es gibt viele, könnt ihr nachlesen. Matthäus 4, Vers 24. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme. Und er heilte sie. Ich füge jetzt nochmal hinzu, alle. Und er heilte sie. Sie kamen zu Jesus. Jesus hat diese geistliche Atmosphäre geschaffen, wo Heilung möglich war, wo Befreiung möglich war, wo die Leute geheilt worden sind. Und dieser Ruf verbreitete sich so weit, weit über die Grenzen Israels hinaus, nach Syrien hin. Und die Leute kamen Kilometer, zig Kilometer, nur um zu Jesus zu kommen, um Heilung zu erfahren, zur Heilung zu bekommen. Bei Jesus, egal wo er war, und meistens war der Raum kein Gebäude, meistens war er unter freiem Himmel, weil viel zu viele Leute da waren. Unter freiem Himmel hat er einen Raum geschaffen, wo Heilung möglich war. Er war da, das war das Wichtigste. Er war da. Wenn Jesus nicht da war, war zu der Zeit kein Raum für Heilung da. Wir lesen an einer einzigen Stelle im Teich Bethesda, wo Leute gewartet haben auf Heilung. Irgendwie eine ziemlich mystische Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn ein Engel das Wasser berührt und der Erste, der reinsteigt, der wird heil. Das beruht auf keiner biblischen Aussage. Ich glaube auch nicht, dass es eine Zusage Gottes ist, dass das geschieht. Es war vielleicht Gnade Gottes, wie auch immer. Hört sich für mich ziemlich mystisch an. Wenn es passiert, ist gut, wenn Menschen heil werden. Nur ob es wirklich dann göttlich war, wir müssen einfach davon ausgehen, was da steht. Jedenfalls, das war nicht unbedingt der Raum, wo Massen hinkommen konnten und dann heil wurden. Weil das passierte nur ab und zu mal, dass das Wasser sich bewegte. Das war Zufall, wenn du da gerade warst und gerade dann als Erster reingekommen bist. Aber wenn Jesus da war, da war Möglichkeit und da wurden Menschen heil. Alle. Massenweise. Können wir uns gar nicht vorstellen. Ne? Also Jesus war da. Und wenn Jesus da ist, ist, glaube ich, Atmosphäre da, wo Heilung möglich ist. Das ist das Erste. Das Zweite, Jesus war bereit zu dienen. Es reicht nicht seine Anwesenheit alleine, sondern er war aber auch bereit zu dienen. Jesus war Mensch, ganz Mensch. Wir wissen, dass Jesus auch Gottes Sohn war, gar keine Frage. Und er war auch ganz Gott. Aber er war allen menschlichen Beeinträchtigungen bzw. Grenzen ausgesetzt, genau wie wir auch. Jesus ist müde geworden. Jesus konnte nicht immer heilen. Jesus musste auch mal schlafen. Er musste auch mal beten, um wieder die Gegenwart Gottes zu suchen, um wieder Kraft zu haben. Jesus war nicht immer einsatzbereit. Also, wenn er bereit war zu dienen und da war, dann geschahen Heilungen. Das waren ganz wichtige Voraussetzungen. So, ich sage das deswegen, weil es uns als Beispiel dienen soll, beziehungsweise als Anregung, wie können wir heute einen Raum schaffen, einen Ort schaffen, wo das möglich ist. Wir müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen dafür. Das geschieht nicht einfach so. Sonst wären keine Kranken mehr unter uns. Oder? Wir haben noch viel zu viele Kranke. Das ist uns auch bewusst. Also es geschieht nicht einfach so, sondern es braucht Voraussetzungen. Jesus muss da sein und wir müssen den Auftrag ausüben, zu heilen und zu befreien. Er gebraucht uns dazu. Wir brauchen seine Kraft, seine Ausrüstung, aber wir müssen auch bereit sein. Matthäus 18, Vers 20 kennt ihr ganz genau. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Ich glaube, das ist mit eins der meistzitiertesten Verse. Wenn so eine ganz kleine Gruppe trifft, dann wird dieser Vers fast immer zitiert, um zu sagen, so, wir sind zwei, also ist Jesus hier, um davon abzulenken, dass die anderen alle nicht da sind. Also manchmal ist das so, ganz ehrlich, geht mir auch manchmal so. Nein, aber Jesus hat das zugesagt. Aber was wir manchmal vergessen, es geht ja nicht um die Zahl alleine. Ich glaube schon, dass das wichtig ist, zwei oder drei, das steht da. Ja? Und ich glaube, dass das eine Auswirkung hat, wenn mehr als einer zusammen ist, sonst konnte er ja nicht zusammen sein, wenn mehr als einer da ist, ist eine größere Potenzial und größere Macht da. Das glaube ich schon, größere Autorität. Aber es geht nicht nur alleine um die Zahl, sondern es geht auch, dass wir in seinem Namen zusammen sind. Und darüber müssen wir uns bewusst sein, dass das eine Bedeutung hat, dass das ein Hintergrund ist. Es geht nicht um ein geselliges Zusammensein. Wir sind öfter mal mit zwei oder drei Leuten zusammen. Und nicht nur deswegen, weil sie Christen sind, ist Jesus da mitten unter ihnen. Sondern es geht darum, dass wir ihn suchen. Dass wir in seinem Namen zusammen sind. Dass wir ihn suchen und seinen Willen suchen und das tun wollen, was er will. Darum geht es. Dieses Herzensanliegen muss da sein, um das zu erfüllen, dass Jesus mitten unter uns ist. Wenn wir das nicht erfüllen, dann ist es ein schönes, geselliges Zusammensein, was nett ist und was gut ist, nichts dagegen, aber es ist nicht das. In seinem Namen zusammen sein heißt, ich will deinen Willen tun. Ich will das tun, das umsetzen, was du willst. Das ist eine Bedingung dafür, wenn wir einen Raum für Heilung schaffen wollen, dass wir in dieser Haltung zusammen sind. Dass wir von ganzem Herzen Jesus suchen. Nicht sagen so, Jesus, setz mal unsere Vorstellungen um. Sondern ich möchte das tun, was du sagst. Ich will genau das tun. Das zweite ist, dass wir um Heilung beten. Wenn wir nicht um Heilung beten, wenn wir das nicht anbieten, wenn wir das Gebet nicht anbieten, dann geschieht es nicht. Dann kann der Raum dafür da sein, aber wenn wir da nicht beten, dann geschieht es nicht. Und das hat was mit Glauben zu tun auch, unter anderem. Ich fand das toll, was Ina vorhin gesagt hat. So ehrlich, wo sie gezweifelt hat. Weil wir kennen das alle, mal ganz ehrlich. Wie oft haben wir gebetet und es ist nicht geschehen? Wie oft haben wir vielleicht auch geboten, so wie Ina. Ich finde das mutig, dass Ina das getan hat. Ich finde es klasse. Wer von uns traut sich in den Sturm zu stellen und sagt so, Herr, du hast das getan, jetzt tue ich das auch. So ein bisschen was hast du von Petrus, Ina. Finde ich klasse. Doch. Wenn wir uns nicht trauen, dann werden wir das auch nie erleben. Petrus hat sich so viele Dinge getraut. Der ist auch genauso oft genau auf den Bauch gefallen. Der ist auch gesunken auf dem Wasser. Also Ina, da bist du in guter Gesellschaft. Aber er hat sich getraut. Vorher ist er auf dem Wasser gegangen. Er hat sich getraut. Und ich glaube, dass wir uns trauen müssen, trotz, wenn wir Enttäuschung erleben, weil wir noch nicht den Glauben haben, weil wir vielleicht auch oft genug enttäuscht worden sind. Und das geht mir genauso. Wie oft habe ich für Heilung gebetet? Und immer wieder und immer beim Gleichen und es passiert nicht das, was ich erwartet habe. Und ich bin oft genug enttäuscht und musste mich wieder aufrappeln und sagen, Herr, ja, ich will weitermachen, ich will nicht aufhören. Aber das ist manchmal ganz schön schwer, das zu überwinden. So, wir müssen es tun. Wenn wir nicht um Heilung beten, dann wird keine Heilung geschehen. Aber wenn wir um Heilung beten, dann wird vielleicht nicht jeder heil. Aber es werden Heilungen geschehen, davon bin ich überzeugt. Wenn wir nicht um Befreiung beten, dann werden keine Befreiungen geschehen. Aber wenn wir es wagen, dann werden Leute frei. Davon bin ich überzeugt. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Wir sollen es tun. Wir haben ein Mandat von Jesus dazu. Markus 16, 15 bis 20. Jetzt kriegt ihr eine lange Bibelstelle. Aber ich glaube, die brauchen wir. Wir müssen dieses Mandat oft genug hören. Wir haben ein Mandat, wir haben einen Auftrag von Jesus, etwas zu tun. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist das Erste. Das tun wir. Das kann auch mehr werden, aber das tun wir. Wir gehen einmal im Monat, wir wünschen uns noch mehr, aber wir gehen einmal im Monat raus auf die Straße und sind bereit, das Evangelium zu verkündigen, jedem, der es hören will. Ja? Und sonntags wird auch das Evangelium gepredigt. So, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das ist das, was wir vor Augen haben müssen, wenn wir das Evangelium verkündigen. Es geht darum, Menschen aus der Hölle rauszuholen, vom Weg der Hölle wegzubringen. So, was sage ich mal, nicht aus der Hölle rauszuholen, sondern vom Weg zur Hölle zu retten. In den Himmel sollen sie rein, aber nicht in die Hölle. Ja, so, es geht wirklich um Menschenleben. Die Jesus liebt, zu retten, aber die noch auf dem Weg zur Verlorenheit sind. Aber dann kommt es. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Wer von euch ist gläubig geworden? Gibt es einen, der noch nicht gläubig geworden ist? Gut, gläubig werden heißt, ich gebe mein Leben Jesus. Ich vertraue mein Leben Jesus an und sage, ich will dir folgen. Und ich bitte dich um Vergebung aller meiner Schuld. Ich möchte mit Gott vereint sein. Das ist heißt gläubig werden. So, wenn ihr das seid, dann hört genau zu. Diese Zeichen werden dich begleiten. In meinem Namen wirst du Dämonen austreiben. Du wirst in neuen Sprachen reden. Schlangen wirst du aufheben. Und wenn du etwas Tödliches trinkst, wird es dir nicht schaden. Kranken wirst du die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wer hat das erlebt von euch? Ich habe auch noch nicht alles erlebt. Manches davon habe ich schon erlebt. Ich habe noch nichts Tödliches getrunken, das muss ich auch nicht ausprobieren. Das geht darum, wenn es dir passiert, aber bitte probier es nicht aus. Das muss nicht sein. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hat, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Warum nehme ich den letzten Satz noch dazu? Sie haben das umgesetzt, was Jesus gesagt hat. Dieses Mandat gilt auch heute noch, nicht nur für die Apostel zu der Zeit. Das gilt auch heute noch. Sie haben das Evangelium verkündigt und die Zeichen sind als Bestätigung gefolgt. Es geht nicht darum, um die Zeichen in erster Linie. Wir wollen nicht unbedingt die Wunder in erster Linie, sondern wir wollen Menschen retten. Wir wollen, dass Menschen heil werden. Und wenn dabei Zeichen nötig sind und Wunder geschehen, preis den Herrn. Und das ist genau das, was es heißt, dass der Himmel hier auf der Erde sichtbar wird. Ein Raum für Heilung schaffen, ein Raum, wo das möglich ist. Das ist das, was wir tun sollen. Und ich glaube, das ist ein Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Hier in Wolfsburg sind wenige Gemeinden, die das sehen und umsetzen. Es gibt viele, die das Evangelium verkündigen und ich bin froh darüber und ich bin dankbar dafür. Das ist gut. Aber wo ist Raum, wo Menschen hingehen können, um heil zu werden? Wo gehen sie hin, dass sie gesund werden? Wo finden sie den Raum dafür? Und ich glaube, dass wir diesen Raum schaffen sollen. Dass hier Möglichkeit sein soll, dass wir daran glauben, dass wir das umsetzen. Ich weiß, dass viele Leute nach Wiesbaden fahren, zu Andreas Herrmann, um genau das zu erleben. Da ist ein Raum. nicht das Gebäude. Wenn du in dieses Gebäude kommst, wirst du nicht heil. Sondern wenn die Veranstaltungen da sind, wenn die Leute da sind, die Jesus von Herzen lieben und von Herzen seinen Willen tun wollen, die anbeten, die ihn ehren, die dadurch eine Atmosphäre schaffen, wo das möglich ist, die das Evangelium verkündigen, die Glauben verkündigen, die Heilung verkündigen. Da wird eine Atmosphäre, wo du eine Erwartung hast, wo du eine Erwartung an Jesus hast. Und da geschieht es. Wiesbaden ist weit weg. Ich möchte, dass das hier geschieht, weil ich glaube, dass Gott hier genauso ist wie in Wiesbaden. Und auch hier soll es einen Raum geben, wo Jesus heilt. Ich weiß, dass Jesus immer noch heilen will. Er hat das Wort noch nie zurückgenommen. Er hat dieses Mandat für uns noch nie zurückgenommen. Wir sollen Kranken die Hände auflegen und es wird gut mit ihnen werden. Sie sollen heil werden. Ich möchte, dass wir einen Raum haben, wo Dämonen fliehen, weil die Gegenwart Gottes so stark ist. Aber ich weiß, wir sind da noch nicht. Das ist ein Bild der Zukunft. Aber ganz ehrlich, es begeistert mich, wenn ich daran denke. Ich habe schon viele Leute gesehen, die dadurch, dass Jesus sie angerührt hat, heil geworden sind. Und es freut mich jedes Mal wieder. Menschen, die sich bekehrt haben, ich freue mich über jeden, der sich bekehrt, weil ich sehe eine Veränderung in ihm. Es begeistert mich. Leute, die frei werden von Dämonen, es begeistert mich immer wieder. Und wenn ich sage, es wird einen Raum geben, wo Leute von gehört haben und die deswegen kommen. Wie der Ruf von Jesus hat sich über ganz Syrien verbreitet. Du, wie weit sich das jetzt von hier aus verbreitet, das ist mir wichtig, ist, dass sich ein Ruf verbreitet. Und der Ruf kann sich nur dann verbreiten, wenn es geschieht. Wenn Heilungen passieren, dann wird das weitererzählt. Und so schon, es kommen Leute zu uns und sagen, wir brauchen Befreiung. Könnt ihr für uns beten? Ich habe gerade jetzt neulich mit jemandem gesprochen, der sagte, betet ihr auch dafür? Weil das ist nicht normal. Das ist nicht üblich. Du kannst nicht in jede Kirche gehen und deinen Pastor fragen, kannst du für Befreiung für mich beten? Kannst du für Heilung für mich beten? Manche machen es vielleicht aus Pflichtbewusstsein, aber nicht mit wirklich Glauben. Und manche können nichts damit anfangen, gerade mit Befreiung. Das ist eine Geschichte, wo nicht jeder was mit anfangen kann. Ich möchte, dass wir einen solchen Raum haben. Aber das kann nicht einer umsetzen. Da sind viele nötig. Wir haben das schon mal im Blick gehabt. Das ist letztendlich gescheitert an mangels Mitarbeitern, ja. Aber weißt du, wir gehen jetzt erstmal nicht in Krankenhäuser, um da das anzubieten, sondern wir fangen erstmal klein an. Wir bauen klein. Mir geht es darum, erstmal dieses Bild zu vermitteln, erstmal zu sagen, so können wir uns das vorstellen, dass wir diese Vision haben, dass wir diese Vision umsetzen. Das reicht nicht, wenn wir als Gemeindeleitung diese Vision haben und die ganze Gemeinde sagt, nee, wir können das nicht sehen, wir wollen das nicht. Das bringt nichts. Ja? Sondern es muss uns alle begeistern, wir müssen alle daran arbeiten. Und wenn einer sagt, so, ich hau nur an diesem einen Stein rum, das ist ganz egal, aber ich tue meinen Teil dafür. Ich setze mich zu Hause hin und bete dafür, dass Heilungen passieren. Ich weiß, ich schaffe es nicht alleine für Leute zu beten, aber tue meinen Teil dazu. Eine Kathedrale wird nicht von einem gebaut und nicht von fünfen. Da sind tausende Mitarbeiter nötig. Und auch solch eine Vision wird nicht von einem oder zweien oder vieren umgesetzt, sondern es wird von allen umgesetzt. Von allen, die sich daran mit beteiligen wollen und sie sagen, so Herr, wo ist meine Aufgabe darin? Was baue ich? Ich glaube, es bedarf einer Anstrengung, diesen Ort zu schaffen. Der wird nicht von alleine geschehen. Ich glaube, es ist ein geistlicher Kampf, einen solchen Raum zu schaffen. Jesus selber hat Begrenzung erlebt in der Hinsicht, obwohl er Gottes Sohn war und alle Autorität von Gott bekommen hatte. Der Heilige Geist war mit ihm. Und wenn ich mir überlege, was er getan hat und was er umgesetzt hat, wie viel Wunder er getan hat, aber als er in Nazareth war, da ist ihm seine Macht genommen worden. von den Leuten, die da waren, die ihn nicht angenommen haben, die ihm widerstanden haben, die ihn nicht an ihn geglaubt haben, dort konnte er wenig tun. Er hat was getan, finde ich interessant. Es steht nicht, er konnte nichts tun. Er hat was getan. Er hat einige wenige gefunden, die geglaubt haben, aber die meisten haben es nicht geglaubt. Die haben Widerstand gehabt. Und wir leben in einer Zeit, wo massiver Widerstand da ist. Ja, von außen herum, nicht aus unseren Kreisen, das meine ich, aber von außen herum. Der Feind will nicht, dass ein Raum der Heilung geschieht. Der will Leute krank machen und kaputt machen, in Dreck treten. Und deswegen wird er uns versuchen zu hindern. Er wird uns mit Unglauben, mit Gedanken, mit, das passiert doch sowieso nicht. Und wir haben so viel schon Mist erlebt oder nichts erlebt in der Hinsicht. Wir sind immer noch nicht mehr geworden und Heilungen sind nicht groß so passiert. Es sind immer noch so viele Schwache und Kranke unter uns. All diese Gedanken kennt ihr. Das ist der Feind, der uns hindern will. Und wir sollten diese Gedanken nicht zulassen, sondern wir sollten dieses Bild vor Augen haben. Jesus will auch heute noch heilen. Und er hat uns den Auftrag gegeben, lass uns daran arbeiten. Lass uns mit aller Anstrengung diesen Raum schaffen, diese Atmosphäre schaffen. Immer wenn wir zusammenkommen. Immer dann, wenn wir zusammenkommen. In Gottesdiensten, in der Fürbitte, in den Hauskreisen. Überall, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, soll ein Raum der Heilung geschehen. Und Heilung meine ich nicht nur körperliche Heilung, auch seelische Heilung. Ich komme nochmal darauf zurück, was ich anfangs gesagt habe. Die Leute sind nicht unbedingt körperlich krank, die Kinder, die da aufwachsen in solchen Beziehungen. In solchen Familien mag ich das überhaupt nicht nennen. Ja, die sind seelisch krank. Und da bedarf es Seelsorge. Auch das ist Heilung. Wiederherstellung. Zu dem Bild, was Gott sich gedacht hat von Anfang an. Und mal ganz ehrlich, wir sind doch alle nicht heil. Wir sind doch alle noch auf dem Weg zur Vollkommenheit, so wie Gott sich das gedacht hat. Wir brauchen alle unser Stück Heilung. So, und ich möchte, dass das mehr und mehr geschieht, dass dieser Raum von uns aus geschaffen wird. So, und ich bleibe erstmal dabei, ich könnte jetzt noch ganz viel sagen, aber ich bleibe erstmal dabei, um einfach mal so zu sagen, so wollen wir das überhaupt? Bevor ich einen der nächsten Male weitermache, was heißt das? Wie setzen wir das um? Was ist dazu nötig? Erstmal müssen wir wissen, wollen wir das eigentlich? Wollen wir eine Kathedrale bauen? Also ich nehme dieses Bild einfach nur nochmal. Wollen wir einen Raum der Heilung schaffen? Dass das hier in Wolfsburg in der Umgebung geschieht, dass Leute kommen. Und mir geht es nicht darum, dass sie zu uns kommen, dass wir berühmt werden. Ich möchte, dass Jesus berühmt wird. Ich möchte, dass Jesus seinen Willen tun kann. Ich will, dass er seinen Willen hier auf der Erde umsetzen kann. Und er braucht uns dazu. Und wenn wir bereit sind, das zu tun, uns auch dahin zu wagen, auch den Kampf zu wagen gegen den Feind, und er lässt uns nicht in Ruhe, dessen bin ich überzeugt. Aber da habe ich keine Angst vor, weil Jesus ist stärker. Ihm ist alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Er kann sogar Unwetter abmildern. Selbst mit einem, ich sag mal, fast ungläubigen Gebet kann er das tun. Tut das auch. Nein, eben, ich sage ja fast. Es war nicht ungläubig, genau. Der Unglaube kam hinterher, ne? Genau, ja. Was machst du hier eigentlich, ne? Wer bist du eigentlich? Und das ist genau typisch der Feind. Wer bist du eigentlich? Soll ich dir sagen, wer du bist? Eine Prinzessin Gottes. Königskind. Du hast von Jesus Autorität bekommen und die dürfen wir nehmen, die dürfen wir in Anspruch nehmen, immer in Verbindung mit Jesus. Nicht wir nehmen das und machen das, was wir wollen, sondern wir brauchen die Beziehung. Und jetzt greife ich nochmal wieder auf eine von meinen letzten beiden Predigten. Wie seid ihr mit dem Wort Gottes unterwegs und im Gebet? Das ist eine grundsätzliche Voraussetzung dafür. Wir können nicht von Raum der Heilung reden, wenn wir nicht in Verbindung sind. Wie wollen wir im Namen Jesu handeln, wenn wir gar nicht wissen, was er will? Wenn wir seinen Willen gar nicht hören, wenn wir gar nicht wahrnehmen, wenn wir sein Herz nicht wahrnehmen, können wir den Willen Gottes nicht tun. Und deswegen, ohne Wort Gottes, ohne in der Bibel zu lesen, da beschreibt er, wie er handelt, wie er mit Menschen umgeht, was sein Herz ist. Dort erkennen wir sein Herz. Auch im Alten Testament übrigens. auch wenn uns das manchmal fremdlich erscheint, aber dort erkennen wir genauso sein Herz. Und seine Gnade ist auch im Alten Testament durchgehend da. Wir müssen das immer Beziehung, wie haben die Menschen darauf reagiert? Das ist immer die Frage, die spannend ist. Und warum Gott wie handelt. So, und auch das Gebet, wenn wir nicht mit ihm reden. Manchmal redet er auch von sich aus, ganz liebevoll, ne? Und ich kenne das. Wenn Jesus dann so ganz liebevoll was sagt und du fühlst dich erkannt, so richtig erkannt, wie du, welche Haltung in dir ist, der braucht keine großen Worte. Du weißt ganz genau, was Sache ist, wo du verkehrt liegst, wo der Mangel an Vertrauen ist, wo der Mangel an Glauben ist. Er weist darauf hin, als Ina das vorhin erzählt hat, da habe ich auch gedacht, Mensch, ihr Mann hat ja richtig einen Namen. Und ich weiß, dass er einen Namen hat in Badorf. Ne? Er ist der Bürgermeister und das ist einer von den Bürgermeistern, die sich richtig einsetzen. Deswegen hat er den Namen. Deswegen hat er die Autorität. Sag denen mal, ich habe gesagt, dann machen die das auch. Ich finde es toll. Und Jesus macht das mit uns genauso, wenn wir denn hören. Er sagt uns das auch persönlich. So, ich mache jetzt Schluss. Amen. Das heißt, ich habe eben gefragt, wollen wir es? Ihr habt ja gesagt. Können wir mal 5 Minuten dafür nehmen und das dem Herrn sagen und das festmachen? Das ist jetzt nicht nur so eine spontane so ein spontanes Ja sagen ist, sondern dass wir das festmachen vor dem Herrn und sagen, ja Herr, ich weiß, dass das groß ist und dass wir das uns jetzt noch kaum ganz vorstellen können, aber wir wollen das. Das fände ich schön, wenn wir das jetzt machen können.